SRF 3.
Wie glücklich sind wir hier in der Schweiz? Die Antwort liefert der Sozialbericht 2016. Eine Fußball-WM mit 48 statt 32 Teilnehmern. Welche Chancen hat der Vorschlag von FIFA-Präsident Gianni Infantino? Noch mehr Krieg und Chaos in Syrien, das erwartet unser Gesprächspartner nach dem diplomatischen Crash zwischen den USA und Russland. Das Wetter ziemlich sonnig in der Zentral- und Ostschweiz, teilweise dichte Wolken, weiterhin bläst die Bise. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Wie glücklich sind Schweizerinnen und Schweizer? Sehr glücklich, sollte man meinen. Das Land ist schön, dem Land geht's gut, Geld gibt's im weltweiten Vergleich viel. Aber wie wir ja von klein auf eingetrichtert bekommen, Geld alleine macht nicht glücklich. Ja, was ist es denn, was uns glücklich und zufrieden macht? Das haben wir Passanten in der Berner Innenstadt gefragt.
Ja, dass man sicher einen guten Freundeskreis hat und auch Zeit für sich hat.
Geld spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Für zufrieden sein braucht es eigentlich recht wenig. Sport machen oder etwas Feines essen.
Mein soziales Umfeld, das muss stimmen. Finanzen müssen stimmen. Und natürlich muss auch stimmen, dass sie Arbeit haben und gebraucht werden.
Ja, wie heute. Ein schöner Tag und Gesundheit vor allem, oder? Das ist mir das Wichtigste.
Freizeit, Gesundheit, Freunde, das also braucht es, um zufrieden zu sein. Deckt sich das auch mit der schweizweiten Zufriedenheit? Im neuesten Sozialbericht 2016, der vom Nationalfonds unterstützt wird, ist erstmals untersucht worden, wie glücklich Schweizerinnen und Schweizer wirklich sind. Ivan Santoro.
Die Schweiz, eine Insel der Glückseligen. Denn nirgends in Europa sind die Menschen zufriedener als hierzulande. Und auch im neuesten World Happiness Report liegt die Schweiz auf dem zweiten Platz, weltweit. Das deckt sich auf den ersten Blick auch mit der neuesten Studie, die heute veröffentlicht worden ist. Für Pasqualina Perricchiello, Professorin für Psychologie an der Universität Bern und Mitverfasserin des Sozialberichtes 2016, erstaunen denn diese Top-Rankings auch nicht. Das spiegle aber immer nur den Durchschnitt. Wenn man genauer hinschaue, dann gäbe es doch große Unterschiede.
Beispielsweise in den mittleren Jahren ist die Lebenszufriedenheit am tiefsten. Das ist ein Befund, der immer wieder nachgewiesen wurde. Also er hat eine gewisse Konstanz. Es sind Jahre, wo die Leute sehr beruflich eingespannt sind, familial, gesellschaftlich.
Aber nicht nur 35- bis 45-Jährige sind unzufrieden. Vor allem Arbeitslose und Arme sind wenig bis gar nicht glücklich mit ihrem Leben. Und diese Unzufriedenheit hält an, solange sich die Situation für diese Menschen nicht ändert. Denn an Armut und Ausgrenzung gewöhne man sich nicht, heißt es im Sozialbericht. Wohlbefinden und Zufriedenheit aber bedeuten nicht für alle dasselbe. Das zeige sich vor allem bei den Rentnerinnen und Rentnern.
Vor allem bei den älteren Generationen ist diese hohe Lebenszufriedenheit in Kontrast steht mit den objektiven Gegebenheiten. Also beispielsweise sind die Rentner diejenigen, die am ehesten von einer Armutsquote betroffen sind. Aber gleichzeitig sind die Rentner diejenigen, die die höchste finanzielle Zufriedenheit haben.
Arm, aber glücklich sozusagen. Das werde sich aber wahrscheinlich schon bald ändern. Denn kommende Generationen von Rentnern seien nicht mehr so bescheiden und anspruchslos, meint Psychologin Perricchiello. Trotzdem, die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist glücklich und zufrieden mit ihrem Leben. Das Positive überwiegt. Heißt das also nun, dass sich die Politik zurücklehnen kann?
Wenn man genauer hinschaut, ist es schon so, dass die Schere auseinandergeht und eben diese Leute, die durch die Maschen fallen, auch erfasst werden. Weil da ist Handlungsbedarf politischer.
Sagt die Psychologin Pasqualina Perricchiello. Wie glücklich und zufrieden wir sind, wissen wir jetzt. Aber jetzt kommt der Hammer. Das Jugendbarometer der Credit Suisse kommt nämlich zum Schluss. Hier reift eine Generation Stress heran. Nina Gigax.
Die Ziele und Träume von 16- bis 25-Jährigen seien oft widersprüchlich, so das Fazit des Jugendbarometers der CS. So wollen zum Beispiel viele eine Karriere machen, wünschen sich aber gleichzeitig eine ausgewogene Work-Life-Balance. Kommt hinzu, dass die Jugendlichen gemäß der CS fast immer online sind, dauernd kommunizieren, im Internet surfen oder spielen. Die CS hat Jugendliche in Brasilien, Singapur, den USA und der Schweiz befragt. Der diesjährige Physik-Nobelpreis geht an drei Wissenschaftler aus den USA. Zur einen Hälfte geht er an David Towles und zur anderen Hälfte an Duncan Haldane und Michael Kosterlitz. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Preisträger forschen über sogenannte topologische Phasenübergänge. Die Erkenntnisse ihrer Forschung können laut dem Nobelpreiskomitee für neue Generationen von Elektronik und Quantencomputer eingesetzt werden. Der Preis ist mit umgerechnet über 900.000 Franken dotiert. Die französische Regierung kauft 15 TGV-Hochgeschwindigkeitszüge, um eine Fabrik des Herstellers Alstom im ostfranzösischen Belfort mit 400 Arbeitsplätzen zu retten. Das schreiben mehrere französische Medien. Die Züge haben einen Wert von rund einer halben Milliarde Euro. Die Entscheidung der französischen Regierung kommt 7 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Es ist das erste Mal, dass der französische Staat selbst Züge anschafft, um Arbeitsplätze zu retten. Die Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat sollen auf ihr Vetorecht verzichten müssen, wenn es um die Verfolgung von Kriegsverbrechen geht. Diese Forderung kommt vom UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Saidrat al-Hussein. Der Sicherheitsrat brauche endlich Arbeitsregeln, sagte er. Russland hat im Sicherheitsrat mit dem Veto mehrfach Resolutionen verhindert, wonach der Internationale Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen in Syrien ermitteln solle. Das britische Pfund hat an Wert verloren. Im Vergleich zum US-Dollar fiel das Pfund auf den tiefsten Stand seit 1985. Damit ist das Pfund noch schwächer als unmittelbar nach dem Brexit-Entscheid im Juni. Analysten machen Aussagen von Premierministerin Theresa May am Sonntag dafür verantwortlich. Sie hatte das Vorgehen Großbritanniens zu den anstehenden Brexit-Verhandlungen vorgestellt. Auch im Vergleich zum Euro und zum Franken notiert das Pfund auf tiefem Niveau. Ein Pfund kostet derzeit 1,2491 Franken. Damit zu den weiteren Börsendaten von Sixt Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.194 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 0,934 gehandelt, der Dollar zu 98 Rappen 00. Das Wetter. Heute und morgen scheint oft die Sonne. Einzig in der Zentral- und Ostschweiz liegen teilweise dichte Wolken. Mit kräftiger Brise gibt es 13 bis 16 Grad. Im Süden wird es 19 bis 22 Grad warm.
Info 3 Mittag.
Seit 1998 nehmen jeweils 32 Länder an der Endrunde der Fußball-WM teil. Nun soll die WM noch mehr Teilnehmer haben, wenn es nach FIFA-Präsident Gianni Infantino geht. Infantino will, dass in Zukunft 48 Mannschaften um den Titel spielen. Diesen Vorschlag hat Infantino diese Nacht bei einer Rede in Kolumbien gemacht. Sportredaktor Bert Sprecher, wieso will Infantino 48 Länder?
Mehr Länder, gleich mehr Spiele, gleich mehr Einnahmen. So einfach ist die Rechnung bei dieser Weltmeisterschaft. Dies hat Gianni Infantino auch bei seiner Rede genauso erklärt. Es würden neu 80 Spiele stattfinden, nicht mehr wie bis anhin 64. Und das würde dann halt eben die Kassen kräftig füllen. Auch für ihn persönlich ist der Vorschlag durchaus attraktiv. Immer, wenn Verbandspräsidenten versprechen, mehr Teams an Endrunden zuzulassen, dann erhöhen sich ihre Wahlchancen. Denn kleine Nationen erhoffen sich durch die Aufstockung eher eine Teilnahme und Turnier und wählen dann halt eben den Kandidaten. Ein Mechanismus, der Sepp Blatter, Michel Platini und auch schon Gianni Infantino half und vielleicht zukünftige Wahlen durchaus erleichtern würde. Die Rechnung ist aus Gianni Infantinos Sicht also neu, mehr Länder, mehr Spiele, mehr Geld und mehr Stimmen.
Und wie sähe eine solche WM denn aus?
Die 16 besten Teams nach der Qualifikation, die können entspannt an die WM reisen. Die wissen, sie sind in der Gruppenphase mit dabei. Die übrigen 32, die müssen zuerst eine Partie spielen und sich so für diese Gruppenphase qualifizieren. Und hier sehe ich gleich das allergrößte Problem am Vorschlag, denn 2/3 aller Mannschaften wissen nicht, ob sie um die halbe Welt reisen, um nur ein einziges Spiel auszutragen. Dies ist für die Mannschaften, für die Logistik sehr unbefriedigend und für die Fans irgendwie ein Albtraum, denn die können ihre Reise an die WM schlicht nicht mehr organisieren.
Zum Schluss zwei Fragen kurz zusammengefasst. Sportlicher Wert einer solchen WM und Chancen von Infantinos Vorschlag?
Sportlich, denke ich, wird sich nicht allzu viel ändern. Diese Vorrunde ist neu, nachher ist die WM dann wieder gleich. Sie wird einfach noch viel länger gehen. Und ich glaube, die Chancen für Infantino sind nicht allzu groß, denn zu vieles ist noch in der Schwebe, zu vieles ist offen. Der Plan, der wird jetzt diskutiert und soll dann 2017 entschieden werden. Für mich ist es eher eine Maximalforderung von Gianni Infantino, dass es eine ursprünglich versprochene Aufstockung von 40 Teams eher durchbringen wird.
Einschätzungen von Bert Sprecher aus unserer Sportredaktion waren das.
Info 3 Mittag.
Der Dialog zwischen den USA und Russland über einen Waffenstillstand in Syrien ist zu Ende. Die USA haben ihn abgebrochen. Die Geduld mit den Russen sei zu Ende, hieß es in Washington. Die beiden Supermächte werfen sich gegenseitig vor, Vereinbarungen für die Feuerpause Anfang September nicht eingehalten zu haben. All das heißt nichts Gutes für die Zivilbevölkerung in Syrien. Ich habe darüber mit dem Journalisten und UNO-Experten Andreas Zumach gesprochen. Meine Frage an ihn: Ist in Syrien nun Hopfen und Malz verloren?
Ja, die Obama-Administration mit ihrem bisher aktiven Außenminister Kerry geht in 4 Wochen zu Ende und ich sehe hier keinen Anreiz mehr, sich nochmal um die Wiederaufnahme der Gespräche zu bemühen. Und auf russischer Seite hat man offensichtlich auch kein Interesse dran, weil man doch jetzt zumindest einen militärischen Teilsieg in Syrien erringen will.
Heißt das alles, dass die Kämpfe in Syrien sich ausweiten, intensivieren werden?
Es ist zu befürchten, dass sie sich zumindest in Aleppo so lange noch ausweiten und intensivieren werden, bis hier möglicherweise die syrischen Regierungsstreitkräfte mit russischer Unterstützung gewonnen haben. Und sie haben in anderen Teilen, etwa in Vororten von Damaskus, in den letzten Tagen ja wieder neu begonnen. Von daher zumindest in diesem westlichen Drittel von Aleppo im Norden bis Damaskus im Süden werden die Kämpfe zunächst mal eskalieren.
Könnte eskalieren auch bedeuten, dass die USA gar gezielt gegen Assads Regierungstruppen vorgehen?
Ich denke nicht, dass Washington militärisch zumindest offensichtlich und angekündigt in irgendeiner Weise gegen Assad vorgehen wird. Es gibt ja nach wie vor die Spekulation, dass der Luftangriff auf eine syrische Luftwaffenbasis vor 2 Wochen kein Versehen gewesen sei, sondern eine Art beabsichtigter Warnschuss. Aber dieses Risiko, was ja damit verbunden ist, bis hin zu einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland, wird die Obama-Administration nicht mehr eingehen.
Reden wir über die Terrororganisation Islamischer Staat, die in Syrien aktiv ist. Profitiert die davon, dass Russland und die USA ihre Syrien-Gespräche jetzt abgebrochen haben?
Der IS profitiert natürlich davon, weil Fernziel dieser Verabredung zwischen USA und Washington war ja eine Koordination der Luftangriffe auf den IS, was natürlich eine Verstärkung dieser Luftangriffe bedeutet hätte. Dazu wird es nun überhaupt nicht kommen und das nützt dem IS natürlich.
Und die Position der UNO und der Hilfsorganisationen, die wird weiter geschwächt?
Sie ist absolut hilflos. Der UNO-Vermittler Staffan de Mistura hat gestern Abend in Genf erklärt, wir machen weiter. Das ist sehr mutig, aber natürlich völlig hilflos, weil die Hilfsorganisationen werden nicht liefern können, weder per Land noch gar nicht mal in Luftkorridoren, solange die Kämpfe weitergehen und es keine Sicherheitsgarantien weder durch die Regierung Assad gibt, noch durch die wichtigsten Oppositionsmilizen. Und solange es keinen Waffenstillstand gibt, der hält und Wiederaufnahme der Hilfslieferung, wird es auch keine Wiederaufnahme politische Gespräche in Genf geben können.
Das alles zusammengefasst, ein Waffenstillstand, für den gibt es zurzeit überhaupt keine Chance.
Ich sehe keine Chance und ich fürchte, wir werden mindestens bis zur Installation des oder der neuen US-Präsidentin im Januar nächsten Jahres warten müssen, bevor sich die Dinge wieder grundsätzlich zum Besseren entwickeln.
Einschätzung von UNO-Experte Andreas Zumach. Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF, heute Mittag verantwortlich Daniel Hubach und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.